Diesseits von Eden. Gespräche über Gott und die Welt. Der Podcast der theologischen Fakultäten in Österreich und Südtirol.
Es ist das Wesen von Podcasts, theologischen Podcasts noch dazu, dass sie stets hinterher sind, dass sie reflektieren wollen, statt Schnellschüsse zu liefern. Unser letzter Podcast zur Frage des Subjekts war so ein Reflexionsversuch. Doch die Weltgeschichte macht bekanntlich keine Ferien. Im Gegenteil, sie überstürzt sich derzeit geradezu. Ich spreche dabei nicht von der Erdbebenkatastrophe, die wieder mal die Menschen auf Haiti heimgesucht hat. Auch nicht von der vierten Welle der Corona-Pandemie, sondern von Afghanistan, wo die Taliban seit Mitte August nach 20 Jahren wieder die Macht übernommen haben. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Diesseits von Eden, sagt Henning Klingen. Als Schande und als Versagen des Westens werden die Ereignisse in den Feuilletons derzeit bezeichnet und die Taliban dabei als Extremistengruppe oder als Islamisten eingestuft, die nun voraussichtlich wieder wie damals ein barbarisches Regime errichten werden. So schrecklich sich dies alles liest und voraussichtlich ja auch sein wird, vor allem für die Frauen, die die Hauptleidtragenden sein dürften, so wichtig erscheint zugleich, das begriffliche Werkzeug zu schärfen und genauer hinzuschauen, mit wem man es eigentlich bei den Taliban zu tun hat. Wie viel Religion steckt in den Taliban und wie kann es sein, dass sie so leichtes Spiel hatten nach so langer Zeit im Untergrund? Mein Gesprächspartner dazu ist der Grazer Religionswissenschaftler Professor Franz Winter. Seine Forschungsschwerpunkte umfassen die Geschichte des Kontaktes zwischen Europa und Asien von der Antike bis zur Gegenwart, aber auch neureligiöse Bewegungen, Esoterik und den Themenkomplex Islam und Moderne. Ich habe Professor Winter zunächst mit der Stammtischformel Taliban, Al-Qaida, Islamischer Staat, ist doch alles dasselbe, konfrontiert. Worin also liegt der Unterschied der Taliban zu diesen anderen Gruppierungen, mit denen man ebenso Angst und Schrecken verbindet?
Es ist so, dass die Taliban auf jeden Fall keine dschihadistische Bewegung sind, so wie eben die Al-Qaida und auch der IS, die wirklich aktiv auch im Kampf ums Land sich gewendet haben gegen den Westen und dann vor allem auch gegen die Juden. Das war immer der Kampf gegen die Kreuzzügler und die Juden, wie das in diesen Manifesten immer wieder geheißen hat. Während die Taliban bei aller natürlich Nähe zur islamischen Tradition und der Bedeutung, die die islamische Tradition für sie hat, vor allem immer etwas im Fokus hatten, und das ist das Bestreben gewesen, nämlich ihr eigenes Land, nämlich Afghanistan, zu befreien. Also das ist das, was man als Unterschied auf jeden Fall herausarbeiten kann. Sie sind also einerseits natürlich eine sehr stark durch eine spezifische Interpretation des Islam geprägte Form oder Bewegung, die allerdings auch mit einer spezifischen ethnischen Anbindung eine zusätzliche Notion einbringt. Das ist ja gerade der Unterschied auch zu Al-Qaida und IS, wo ja alle möglichen Leute, die sich da irgendwie berufen gefühlt haben, aus allen möglichen Nationen, da hinuntergefahren sind nach Syrien bzw. in den Irak. Die Taliban sind an sich sehr stark auch ethnisch gebunden, und da muss man eben vor allem auch noch einen weiteren Hintergrund zitieren, nämlich die Taliban, die mit der Ethnie der Pashtunen sehr stark verbunden sind. Die Pashtunen sind eine der vielen Ethnien Afghanistans, beziehungsweise sowohl Afghanistans, wir sprechen hier vom Südosten Afghanistans, und aber auch Pakistans. Das war also der Norden Pakistans, das Grenzgebiet, wo diese spezifische Ethnie, ich verwende jetzt mal den Begriff, der ist natürlich immer auch ein bisschen schwierig, weil Ethnie, und da muss man alles Mögliche einbeziehen, aber es gibt heute eine gewisse Verbundenheit auch durch die gemeinsame Sprache, das sogenannte Paschto, das dort gesprochen wird, und das dann eine Sprache ist, die deutlich unterschieden ist vom Dari, das an sich nichts anderes ist als das Persische, das an sich im übrigen Afghanistan gesprochen wird. Die Taliban sind also primär mal jetzt mit dieser paschtunischen Ethnie verbunden. Und ihr primäres Ziel ist einmal auch, diese paschtunische Ethnie als die Herrscher Afghanistans zu etablieren. Und das, was sie daran gehindert hat, um das einmal so zu formulieren, war natürlich jetzt die Fremdherrschaft. Und das waren jetzt konkret die US-Amerikaner, die noch jetzt 20 Jahren im Endeffekt aufgegeben haben oder aufgeben mussten, beziehungsweise aufgegeben haben, weil man gesehen hat, dass das offensichtlich nichts bringt. Was die Ausbildungstradition betrifft, so ist es so, dass die Taliban ihre Wurzeln an sich im Norden Pakistans haben, und zwar in sogenannten Koranschulen, die in den 80er Jahren schon eingerichtet worden sind, also damals Jugendliche, die dann die späteren Taliban rekrutiert haben. Und die sind dort in einer sehr, sehr rigorosen, würde man sagen, man könnte auch sagen, konservativen Form des Islam unterrichtet worden. Und das ist natürlich die Basis, mit der auch jetzt das ganze Gericht bzw. überhaupt die Gesellschaft strukturiert werden soll. Und da geben sich natürlich dann auch Überschneidungen mit anderen problematischen Entwicklungen innerhalb der islamischen Welt. Es ist ja so, dass der Norden Pakistans ja auch die Ausbildungsstätte war für Al-Qaida-Anhänger, also für dschihadistische Bewegungen. Also wir haben da schon Überschneidungen. Und das Ganze verbindet sich dann schon mit einer sehr engen, sehr spezifischen und halt auch hochproblematischen, sehr eng geführten Interpretation der islamischen Tradition, die halt jetzt teilweise von denen umgesetzt wird, beziehungsweise der Versuch, das halt umzusetzen. Und das wird sicher jetzt noch zu beobachten sein, wie das in weiterer Folge sich auswirkt.
Damit hat Franz Winter bereits das wichtige Feld der theologischen Tradition und Lehre berührt bzw. betreten, welches uns natürlich in besonderer Weise hier interessiert. Welcher Lesart des Islam also folgen die Taliban?
Es ist so, dass für diesen ganzen Raum Norden Pakistans, wo die Ausbildung dieser Taliban ursprünglich im Kontext dieser sogenannten Koranschulen, der sogenannten Medressen erfolgt ist, schon eine spezifische, würde man sagen, Strömung innerhalb des Islam genannt wird, die im Westen an sich wenig thematisiert ist oder wenig bekannt ist, weil sie halt für den südasiatischen Raum primär relevant ist. Und zwar ist das die sogenannte Deobandi-Bewegung. Die Deobandi-Bewegung, die ihre Wurzeln im 19. Jahrhundert hat, teilweise inspiriert schon von bedeutenden Denkern aus dem 18. Jahrhundert, ist eine dieser vielen Reformbewegungen im weitesten Sinn des Wortes, die sich gerade im 18., 19. und dann eben auch im 20. Jahrhundert formiert haben im Kontext des Islam und die eine Art Gegenbewegung gegen diese Konfrontation mit der westlichen Moderne war. Das ist ja die große Erschütterung in gewisser Weise, die halt die islamische Welt auch im Zuge des offensichtlich Unterlegenseins dann vollzogen hat. Und da hat es eine Reihe von Reformbewegungen gegeben, die unterschiedlich reagiert haben auf diese Herausforderung, auf diese Konfrontation mit der Moderne. Die eine Variante war eher so die Moderne anzunehmen, im weitesten und im positiven Sinn des Wortes. Und die andere Variante, und das war eben auch diese Deobandi-Bewegung, wäre eher eine Rückzugsbewegung und in weiterer Folge eine eben sehr konservative, sehr literale Lesart des Islam, die man dann halt bewusst auch gegen diesen Westen setzt. Dazu kommt neben dieser Deobandi-Bewegung natürlich, jetzt wenn man die Geschichte der Taliban anschaut, ab den 80er, der globale Einfluss natürlich der wahhabitischen Tradition aus Saudi-Arabien, die durchaus ähnlich ist. Die Wahhabia ist ja auch im 18. Jahrhundert eigentlich begründet worden und ist eigentlich eine vergleichbare, man würde sagen, Reformbewegung, ähnlich wie die Deobandis, eine Art Reaktion auf die Herausforderungen der Konfrontation durch den Westen und in weiterer Folge dann halt auch ein bestimmtes Muster. Also die sind sich sehr ähnlich. Also wir haben ein gemeinsames Konkoktum, eine gemeinsame Suppe, die halt unterschiedliche Ausflüsse dann zeitigt. Die Taliban sind eines dieser Ausflüsse, die halt in weiterer Folge sich noch verweben mit halt in dem Fall ethischen Kategorien, die sehr stark etwas mit Afghanistan und der Geschichte Afghanistans zu tun haben, also diese Nähe dann vor allem auch zur pashtunischen Ethnie. Wo ein Aspekt vielleicht noch erwähnt werden soll, es ist so, dass das, was da eben dann sich präsentiert, dass die Taliban und auch ihre wenn man so will, Theologie, ihre Art, wie sie halt Leben dann konzipieren, da ist natürlich sehr viel unter Bezug auf den Islam, auf den Koran erklärbar. Es gibt aber einige Elemente, die wiederum mit dieser ethnischen Anbindung an die Pashtunen erklärt werden kann. Die Pashtunen gelten als ein Volk, das an sich einen sehr stark ausgeprägten Ehrenkodex, eigentlich einen ungeschriebenen Ehrenkodex hat, wo bestimmte Elemente, im Positiven wären das zum Beispiel Gastfreundschaft, also wenn jemand da sozusagen durchzieht, dann muss er auf jeden Fall positiv behandelt werden. Aber im negativen Sinn natürlich auch der Umgang mit Frauen, die Rückstellung der Frau, Bekleidungstraditionen, bis hin halt, was auch typisch ist für diesen sogenannten Pashtun Wali, die Blutrache. Also das sind also Dinge, die sicher was zu tun haben mit der Ethnie, beziehungsweise im weiteren Sinn, das darf man ja nicht unberücksichtigt lassen, auch mit der ganzen Geografie, der Topografie Afghanistans. Das sind halt Gebiete, teilweise lange, langgezogene, voneinander sehr stark abgeschlossene Täler, die sehr unzugänglich sind. Also man hat hier eine sehr, wenn man so will, tribal, also auf die Zugehörigkeit zum Stamm fokussierte Bevölkerung, die Loyalität gegenüber dem Stammesführer, der halt garantiert, der den Schutz auch gewährleistet, weil es halt keine wirklich sinnvollen staatlichen Strukturen gegeben hat. Und das war ja die Situation im Grunde genommen und offensichtlich jetzt auch in den letzten Jahren, wo es zu einer starken Trennung zwischen Stadt und Land gekommen ist, also Kabul beziehungsweise einige Städte, größere Städte, die halt ein bisschen separat waren, die halt eine gewisse Elite hervorgebracht haben, die sich sehr westorientiert hat. Und dann aber der Rest des Landes, aus denen sich halt dann sehr stark auch die Taliban rekrutieren, die halt in weiterer Folge völlig, völlig anders gepolt waren.
Es ist also eine Mischung aus historisch grundierter Lehrtradition, gepaart mit ethnischen Besonderheiten, die im Fall der Taliban diese explosive, ja schreckliche Mischung ergeben. Doch wie konnten die Taliban, so frage ich mich, eigentlich all die 20 Jahre seit ihrer Verdrängung von der Macht bis heute überleben? Und der Verdacht steht im Raum, bedurft es dazu nicht doch eines gewissen Rückhaltes in der Bevölkerung? Um das zu verstehen, um den enormen gesellschaftlichen Gap zu begreifen, müssen wir wieder in der Geschichte zurückgehen, so Franz Winter.
Es ist so, wenn man sich mit der Geschichte Afghanistans beschäftigt, dann ist das ein Land, das eigentlich über die Jahrhunderte, könnte man sagen, immer wieder Fremdherrschaften ausgesetzt war. Das war also hier ein genereller Zug der Geschichte. Das hat viel mit der Lage zu tun. Wir haben ja bei Afghanistan ein Land, das eigentlich am Scheitelpunkt Westasiens, Zentralasiens und Südasiens liegt. Also wir haben auf der einen Seite den Ausgang der Seidenstraße. Wir haben dann Beginn Westasien, also das heißt dann Iran und der Übergang in den Nahen Osten und natürlich der Hindukusch, die Abgrenzung zu Südasien, zum indischen Subkontinent. Und damit ist das ein klassisches Durchzugsland, das natürlich strategisch aber eine hohe Bedeutung hat. Und da kann man über die Jahrhunderte immer wieder beobachten, wie sich alle möglichen Mächte bemüht haben, dieses Land zu erobern. Und auf der anderen Seite haben sie dann eine Bevölkerung, die es immer geschafft hat. Und das ist wirklich etwas, was einem auch in gewisser Weise Bewunderung abbringt, muss ich ganz offen formulieren. Es geschafft hat, sich gegen diese Oberherrschaft zu wehren und sich auch dagegen durchzusetzen. Weil im Endeffekt haben alle Mächte aufgegeben. Es hat im 19. Jahrhundert, wenn wir es die Kolonialzeit zitieren, ja das berühmte The Great Game gegeben zwischen Russland und Großbritannien, die da halt Iran und auch Afghanistan, Pakistan war ja noch nicht existent, aber diesen gesamten Raum dann für sich beansprucht haben. Und da gab es dann immer wieder auch alle möglichen Auseinandersetzungen. Und die Bevölkerung, die dann in einem Ausmaß und sicher auch unterstützt durch die Topografie, die man hier berücksichtigen muss, in der Lage war, diese Fremdherrschaften abzuschütteln. Die Folge war natürlich aber, dass sie eine Bevölkerung haben, die sehr stark auf sich selber bezogen lebt. Also ich habe schon diese tribalen Strukturen erwähnt. Das ist natürlich auch der Nachteil von solchen tribalen Strukturen, dass sie da ausgesetzt sind einer gewissen Enge. Also das sind jetzt kulturelle und auch religiöse Kontexte, die davon geprägt sind, dass man halt dann sich auf sich selber bezieht und dann halt auch bestimmte Dinge für sich selber entwickelt. Der Pashtunwali, also der Ehrenkodex der Pashtunen, der eine große Rolle spielt auch beim Kontext der Taliban. Und das hat schon eine gewisse Faszination. Also das wäre sicher ein wichtiges Moment auch, das erklärt, jetzt in the long run of history, dass es die Taliban geschafft haben, über 20 Jahre unter Anführungszeichen zu überleben. Und noch einmal rein topografisch, da ist immer der Rückzug natürlich in diese weiten, weiten, voneinander geschiedenen Täler möglich. De facto war es ja so, dass die US-Amerikaner, wie auch zuvor ja die Sowjetunion in den 80er Jahren, es maximal geschafft haben, die Städte zu kontrollieren und ein paar Tiefebenen dann. Aber, und dort natürlich auch die Eliten angesprochen haben, also das war ja da ähnlich, also vom Muster, aber nie die Breite der Bevölkerung erfasst haben. Das erklärt meines Erachtens auch die Geschwindigkeit, von der wir wahrscheinlich alle überrascht waren, aber dass das jetzt so schnell gehen konnte, diese Eroberung, das ist nur erklärlich, dass da wirklich auch ein extremer Rückhalt ist, beziehungsweise eine Abneigung gegenüber dieser oktroyierten Fremdherrschaft und dem, was sich damit verbindet, halt die Eliten der Stadt, die halt auch dann wahrscheinlich etwas despektierlich auf die Landbevölkerung schauen oder alles, was nicht städtisch orientiert ist, was nicht westlich orientiert ist und dementsprechende Muster auch da sind, was sicher auch, weil Sie da fragen, den Reiz ausmacht. Ich meine, wenn ich traditionell aufwachse im Kontext Afghanistans, dann ist mir natürlich das, was die Taliban präsentieren, näher, auch was die Religion betrifft, was den Inhalt der Religion betrifft, als das, was der Westen anbietet, wenn er überhaupt was anbietet.
Wenn er überhaupt was anbietet. Damit schließt sich der Kreis, beziehungsweise stellt sich die Frage nach der Zukunft. denn der Westen bietet einstweilen gar nichts mehr an. Er hat sich ja selber aus dem Spiel genommen. Wobei tatsächlich als letzte Frage die Frage nach der Zukunft bleibt. Die ersten Pressestatements der neuen afghanischen Machthaber klangen schließlich erstaunlich moderat. Sollten sich die Taliban und ihre Ideologie in den vergangenen 20 Jahren entwickelt, verändert, gar modernisiert haben? Mit Prognosen ist der Religionswissenschaftler natürlich vorsichtig. Hieß es nicht, es würde bis Weihnachten dauern, bis Kabul fällt, und gekommen ist es anders? Daher zu dieser heiklen Frage noch einmal abschließend Professor Franz Winter.
Also ich glaube, dass niemand vorhersehen kann, wie sich das entwickelt. In der Tat ist es so, dass die ersten Pressestatements, auch die Auftritte moderat klingen. Man hatte da immer wieder durchschimmern lassen, dass man halt gar nicht so eingreifen will. Da gab es ja Berichte über die Mädchenschulen, die nicht geschlossen worden sind, und man ist ja ganz nett und so weiter. Da muss man schon dazu sagen, die haben natürlich schon auch medientechnisch gelernt. Also die wissen, wie sie jetzt die Erwartungshaltungen des Westens konterkarieren können, beziehungsweise müssen, damit sie halt einmal auch Ruhe haben, um es einmal so zu formulieren. Und das haben sie wirklich gemacht. Also da ist sicher ein Unterschied zwischen der Gruppe der Taliban, die 96 bis 2001 die Herrschaft hatte in Afghanistan, und der jetzigen Gruppe von Taliban. Da sind auch die agierenden andere ausgewechselt natürlich, aber auch nur teilweise. Und das ist genau der Punkt. Wer jetzt wirklich dann das Sagen hat und wer in weiterer Folge sich durchsetzt, muss offen bleiben. Und da wird es, glaube ich, noch auch intern ziemliche Auseinandersetzungen geben, die halt im besten Fall eine Herrschaft hervorbringen, die halt sehr stark mit dem Islam verbunden ist und die halt durchaus auch die Scharia-Gerichtsbarkeit jetzt für sich halt in den Mittelpunkt stellt und alles Mögliche. Also etwas, was man dann wahrscheinlich vergleichen könnte mit dem Königtum Saudi-Arabien, allerdings nur ohne Öl, also nicht mit diesen finanziellen Mitteln. Oder aber eine Version des Islam, die halt wirklich dann die ganze Zivilgesellschaft massiv unterdrückt, wo es dann halt keine Rechte für Frauen gibt und ähnliche Dinge. Aber wie sich das wirklich entwickeln wird, das kann vermutlich keiner vorhersagen. Und auch wer jetzt wirklich das Sagen hat, das ist, glaube ich, etwas, was da in den Medien oft ein bisschen übertrieben wird, der ist der Anführer und so weiter. Selbst wenn jetzt Hibadullah Akhundzada als der Amir al-Muminin, als der Fürst der Gläubigen präsentiert wird, das ist ein alter, ehrwürdiger islamischer Titel, ob der jetzt wirklich so groß die Geschicke bestimmt und in weiterer Folge auch derjenige ist, der da groß dominiert, und ob nicht andere im Hintergrund die Fäden spinnen, die möglicherweise ganz andere Interessen haben und die dann auch das Ganze weiterentwickeln. Also das muss wirklich offen bleiben.
Das war eine neue Folge Diesseits von Eden. Bleiben Sie uns gewogen und vielen Dank fürs Zuhören, sagt Henning Klingen.
Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von den Theologischen Fakultäten in Österreich und Südtirol. Das sind die Katholisch-Theologischen Fakultäten der Universitäten Innsbruck, Graz, Linz, Salzburg und Wien, die Philosophisch-Theologische Hochschule Brixen, die Evangelisch-Theologische Fakultät der Universität Wien sowie das Institut für Islamische Studien, ebenfalls der Universität Wien.